Die Gemeinde ist der Ort, wo wir lernen, dass unser Herz verändert wird. Und wo wir fähig werden, Gott zu erkennen und uns an Gott zu erfreuen. Das ist, worum es geht. Gott wird geehrt, wenn seine Kinder sich an ihm freuen. Was wäre das für ein Gott, wenn er da einen Sklaven her hätte und die schuften und ackern von morgens bis abends und sehnen sich nach Urlaub? Könnte Gott dann sich hinstellen und sagen, schaut mal meine Leute, die spuren alle, die spulen ihr Programm ab wie die Roboter, alles minutiös, alles gut getaktet, alles passt. Die haben zwar mir keine Freude, aber die tun, was ich ihnen sage. Das würde Gott keine Ehre machen. Aber wenn Gott sagen kann, das sind meine Kinder, die lieben mich und weil sie mich lieben, bewahren sie ihr Herz und weil sie mich lieben, sind sie bei mir. Und weil sie mich lieben, gehorchen sie mir. Das ist, was Gott zu Gott macht. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen mit euch im Wort Gottes und ein bisschen mehr noch anschauen, was wir die Tage schon hier behandelt haben. Es ging ja um gesunde Gemeinde und gesunde Leiterschaft. Lass uns einmal in den ersten Thessalonicher Brief hineingehen. Und wir schauen hier uns einen Teil von Kapitel 2 an. Das ist eine ganz, ganz wichtige Passage. Es gibt wenige Passagen in vergleichbarer Weise, wo Paulus so sehr sein Herz mitteilt und wo wir sehen, worum es wirklich geht in seinem Leben, in seinem Dienst und in den Absichten Gottes. Ich lese einmal hier diesen ersten Abschnitt, 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und jetzt beschreibt er, womit beschäftigt sich Gott, wenn er unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen. Weil er uns lieb geworden ward. Denn erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Tag und Nacht arbeitend, um niemand von euch zu beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet haben und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Hier sehen wir das Herz des Apostels und wir sehen das Herz des Vaters. Hier sehen wir einen Mann, der durch Prozesse gegangen ist, den Gott geläutert hat, an dem Gott gearbeitet hat und wo das, was er sagt, in völliger Übereinstimmung ist mit dem, was sein Herz sagt. Oder keine Diskrepanz ist, sondern wo sein Herz wirklich nur auf die Ehre Gottes ausgerichtet ist, nur darauf, Gott zu gefallen. Und wie er bewegt ist von der Liebe Gottes und sich hingibt dieser wunderbaren Gemeinde dort in Thessalonich. Und er kommt nicht dort als jemand, der sie irgendwie zurechtweist oder maßregelt, sondern er kommt, um sein Leben ihnen zu geben. Wir sprechen über Leiterschaft, über gesunde Leiterschaft, über neutestamentliche Leiterschaft. Und neutestamentliche Leiterschaft ist Dienerschaft, ist Hingabe, ist nicht dem Boss spielen und allen sagen, wo es lang geht, sondern ist sich hinzugeben und zu dienen und die Menschen hochzuheben und die Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen und ein Beispiel zu sein. Und wenn Leiterschaft sich danach ausstreckt, das heißt nicht, sie muss vollkommen sein, aber es muss erkennbar sein, dass sie vorwärts gehen will, dass sie wachsen will in Wahrhaftigkeit, dass sie wachsen will in Demut, dass sie wachsen will in Hingabe und in Gehorsam Gott gegenüber. Das kann man erkennen. Und wenn eine Gemeinde erkennt, das ist das Herz unserer Leiterschaft, dann legt sie ihr Herz hin. Dann kommt Vertrauen. Und dann kommt, ja, ihr sollt sprechen in mein Leben. Ihr sollt mir helfen, ihr sollt mir Rat geben. Ihr sollt mir helfen, das zu werden, was Gott möchte, was ich sein soll. Durch Hingabe, durch Echtheit erweckt die Leiterschaft in den Herzen der Gemeinde das Verlangen nachzufolgen. Ich hatte das auch die Tage davor schon betont, aber ich sage es noch einmal und es sind auch einige da, die anderen Tage nicht da waren und ihr sollt das hören. Das ist neutestamentliche Leiterschaft. Wir befehlen nicht Gehorsam, wir befehlen nicht Vertrauen, sondern wir erweisen uns als vertrauenswürdig. Das ist Leiterschaft. Es gibt keinen Knopf, den du drücken kannst, um dich dazu zu bringen, einem Menschen zu vertrauen. Die einzige Art und Weise, wie in dir die Willigkeit und die Fähigkeit zu vertrauen kommt einer Person gegenüber, ist, du lernst die Person kennen und du kommst zu dem Schluss, diese Person meint es gut mit mir. Und weil du das verstanden hast, weil du das gesehen hast, weil du davon restlos überzeugt bist, weil da keine Fragen mehr sind, deswegen kannst du vertrauen. Wir haben nicht eine Leiterschaft wie auf dem Kasernenhof. Ich bin der General und ihr müsst folgen. Sondern wir haben eine Leiterschaft von, wir geben uns hin und wir bemühen uns, ein Vorbild zu sein. Und dann kommt freiwillig. Bei dem einen früher, bei dem anderen, der mehr enttäuscht und mehr missbraucht ist und mehr verletzt worden ist, ein bisschen später, aber früher oder später, kommt die Entscheidung. Ich will vertrauen. Hier bekomme ich, was ich brauche. Schutz, Orientierung, Hilfe, Ermutigung. Und ich kenne mich, ich brauche es auch zu gewissen Zeiten, Zurechtweisung. Und ich sage ja dazu, weil ich weiß, sie kommt aus einem guten Herzen. Sie kommt aus einer Willigkeit, mir zu helfen. Sie kommt nicht aus einer Arroganz und aus einer Herrschsucht und aus einer Überlegenheit, sondern sie kommt aus dem Motiv, ich soll das werden, was Gott schon immer geplant hat. Und weil das mein Verlangen ist, deswegen nehme ich die Hilfe und den Schutz von Leiterschaft an. Ist das gut? Das ist das neutestamentliche Konzept. Und alles, was dem nicht entspricht, wende dich davon ab. Verschließ deine Ohren und Augen und sag, okay, der Herr möge vergeben, aber ich gehe nach dem Neuen Testament. Ich gehe nach der göttlichen Ordnung. Und da kommt Freisetzung, da kommt Erneuerung und da kommt Wiederherstellung und da werden wir fähig, einfach zuzunehmen und wir entdecken, weil wir erleben, dass Menschen uns etwas zutrauen. Wir erleben, Gott traut uns etwas zu. Wir brauchen Menschen, die ein Stück weit die Haltung, das Herz Gottes repräsentieren, um einem unsichtbaren Gott zu vertrauen. Und wenn wir sehen, Gott ist freundlich, Gott ist gütig, Gott gibt uns eine zweite Chance. Gott wartet nicht auf die nächste Gelegenheit, wo wir einen Fehler machen, uns einer drüber zu hauen, sondern er ist geduldig. Und er hat viel, viel Zeit. Und er gibt uns diese Zeit. Und wir dürfen lernen und wir dürfen wachsen. Wenn das von uns erlebt wird in den Herzen der Leiter, dann blühen wir auf. Und dann wird die Gemeinde Familie. Und dann nach einer Weile dann immer mehr Menschen kommen raus aus ihrem Kokon, aus ihrer Schutzburg, aus ihrer Festung der Angst und des Misstrauens und des sich selber Schützens. Und sie wagen es, vorwärts zu gehen mit Gott. Und sie kommen hinein in den Plan Gottes. Leiterschaft hat die Aufgabe, Menschen zu entkorken. Menschen freizusetzen. Menschen die Idee zu geben, ich kann etwas werden mit Gott. Ich kann Frucht bringen, ich kann Gott gefallen, ich kann verändert werden. Ich kann ein Segen sein für andere. Das ist, wozu wir gerufen sind. Der Segen Abrahams gehört uns. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wir werden nicht ein Segen, indem wir uns bemühen, hart zu arbeiten, sondern wir werden ein Segen, indem wir uns bemühen, Segen zu empfangen. Wir dürfen nur geben, was wir empfangen haben, nicht irgendwas anderes. Wir empfangen von Gott. Wir werden gesegnet. Wir erleben seine Güte. Wir erleben seinen Glauben an uns. Wir erleben, obwohl wir schwach sind, obwohl wir fallen, obwohl wir so viele Macken und Ecken und Kanten haben, Gott ist nicht zornig über uns. Er ist nicht frustriert, er ist nicht ärgerlich. Er ist nicht so wie unsere Lehrer oder vielleicht ein Vater oder Verwandten, den du erlebt hast, sondern Gott ist ganz, ganz anders. Und wenn wir das erleben, dann blühen wir auf. Nicht, weil uns befohlen wurde, aufzublühen. Sondern wir atmen durch, wir merken, oh, wir sind zu Hause, wir sind in der Familie. Wir sind nicht unter einem Stress, wir sind nicht unter einem Leistungsdruck. Wir sind nicht unter harten Forderungen und müssen unser Äußerstes geben, um das irgendwie zu erreichen. Und wehe, wir schaffen es nicht. Das ist nicht Gemeinde. Das ist ein Zerrbild von Gemeinde. So, die erste und wichtigste Aufgabe von Leiterschaft. Ich versuche immer so ein bisschen zu wechseln in dieser Verkündigung. Ein bisschen spreche ich die Leiterschaft an und dann spreche ich die Gemeinde an und immer so hin und her. Und die erste und wichtigste und größte Aufgabe der Leiterschaft ist, Gnade zu empfangen für sich selbst. Das ist die erste Aufgabe, Gnade zu empfangen, weil Gnade uns verändert. Paulus sagt, durch Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Durch Gnade Gottes, das heißt, unverdient hat Gott mich beschenkt. Und hat Gott mich verändert und hat Gott etwas in mir getan, was ich niemals für mich selber hätte tun können. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Die Gnade Gottes ist nicht vergeblich an mir gewesen. Das heißt, ich bin darauf eingegangen, ich habe das zugelassen, ich habe das gewollt, ich habe dazu Ja gesagt. Ich habe Gott erlaubt, an mir zu arbeiten. Die Gnade Gottes ist nicht vergeblich an mir gewesen. Und die Gnade Gottes hat ihn verändert. Und wenn da Gnade Gottes in den Herzen der Leiterschaft wirkt, dann geht durch die Herzen der Leiterschaft die Gnade Gottes in die Gemeinde. Leiter sein heißt Tür sein. Leiter sind Türen, durch die Gott kommt. Jesus sagt, ich bin die Tür. Muss durch ihn hindurchgehen. Und das, was Gott wirken kann in den Herzen der Leiter, wird er wirken in der Gemeinde. Und darum sind wir gut beraten, zu beten für die Leiter. Sie von Lasten freizusetzen, sie zu segnen, ihnen die Sache leicht zu machen, sie zu unterstützen. Weil wenn es ihnen gut geht, wird es uns gut gehen. Wenn sie Raum haben, ohne Schuldgefühle viel Zeit zu verbringen vor Gott, ohne zu sagen, ja, und habt ihr das organisiert und warum habt ihr noch nicht das gemacht und warum steht der Putzplan noch nicht und warum dies und warum jenes? Sondern wir sagen, seid vor Gott, nehmt euch Zeit, seid vor Gott. Und sobald wir es können, wir werden euch reichlich bezahlen dafür, dass ihr vor Gott seid. Amen. Die Leviten wurden bezahlt dafür, dass sie einfach vor Gott standen. Dafür wurden sie bezahlt. Ja, und wir müssen arbeiten, wo ist denn da die Gerechtigkeit? Wer so denkt, hat Gemeinde und die Art, wie Gott sein Reich baut und wie Gott Menschen segnet, überhaupt nicht verstanden. Überhaupt nicht verstanden. Gestern habe ich das vorgelesen, wenn die Priester sich am Fett laben, dann wird es dem ganzen Volk gut gehen. Halleluja. Und wenn die Gnade erstmal da ist, dann multipliziert sie sich. Und sie geht von einem zum anderen und wirkt sich aus und setzt frei und verändert. Denkt einmal an David. Er ist so der Prototyp, eigentlich so der Vorläufer, das Bild für den neutestamentlichen Christen. Er hat Gnade verstanden. Er hat die Gnade Gottes erlebt. Und durch Gnade Gottes wurde er erhoben in die Gegenwart Gottes und verändert. Und er bekam die Fähigkeit, in ungerechter Behandlung zu vergeben und zu segnen. Und sein Herz zu bewahren. Das ist eine kostbare Gnade. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Sprüche 4,23. Bewahre dein Herz. Weil aus deinem Herzen kommt dein Leben. Dein Leben kommt aus deinem Herzen und mein Leben kommt aus meinem Herzen. Und deswegen muss ich auf mein Herz aufpassen. Weil wenn das Herz hart wird, wenn es bitter wird, wenn es gemein wird, wenn es zynisch wird, wenn es negativ wird, wenn es pessimistisch wird, wenn es anklagend wird, dann bekomme ich ein entsprechendes Leben aus diesem Herzen. Du sagst, ja, ich dachte, mein Leben kommt von Gott. Ja, es kommt von Gott durch dein Herz. Das Leben aus Gott muss durch dein Herz hinausgehen. Und der Zustand unseres Herzens ist so wichtig. Und David bekam Gnade, das zu lernen, dass Gott Herzen prüft und dass man lernen kann, sein Herz in den Bahnen Gottes zu behalten. Das kannst du alles lesen in den Gebeten von David. Und durch Gnade wurde er stabil und frei von dem Diktat der Umstände. Und er konnte geborgen sein, obwohl er nicht wusste, ob er am nächsten Tag noch leben würde. Er konnte ruhig schlafen. Was für eine Kunst, was für ein Segen. Er konnte ruhig schlafen. Wir können schon nicht ruhig schlafen, wenn wir nicht wissen, wie wir morgen eine Rechnung bezahlen können. Der konnte ruhig schlafen, obwohl er nicht wusste, ob er den nächsten Tag noch überlebt. Gnade macht uns frei von dem Diktat der Umstände. Und er wurde so sicher und so geborgen und so zuversichtlich und so genährt und stark in Gott, dass das, was er bekommen hatte, einfach zu viel war. Das musste überfließen. Das musste überfließen. Und so gab ihm Gott dann nach der ersten Phase der Bewährung in seiner Flucht, komm, wir lesen das mal 1. Samuel 22, da gab Gott ihm dann Gelegenheit. Jetzt ist Zeit, David, du hast genug von der Gnade geschmeckt und jetzt ist Zeit, dass das überfließt und zu anderen fließt. Und dann heißt es hier im 1. Samuel 22, und David ging von dort weg und entkam, er war auf der Flucht, entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dort herab. David wurde von Saul verfolgt und dann kam schließlich, obwohl am Anfang seine eigene Familie ihn nicht verstanden hat, aber nachher kamen sie auch in Bedrängnis und sie waren auch dann Ausgestoßene. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Das klingt wie Gemeinde, nicht wahr? Bedrängte, Ausgestoßene, verkrachte Existenzen, Leute, die am Ende waren, in Schulden, in Not, mit erbittertem Gemüt, die zu viel durchgemacht haben, ohne zu wissen, wie kann man sich schützen vor einer Erbitterung. Leute, die am Ende waren, das waren die Ausgestoßen, das war der Abschaum der Gesellschaft, die kamen zu David und er wurde ihr Anführer. Der hätte doch allen Grund gehabt zu sagen, Gott, du hast mich gesalbt, du hast versprochen, ich werde König. Ist das jetzt mein Königtum, diese Halunken, diese abgebrannten Leute, diese Chaoten, das ist jetzt mein Königtum, sieht das so aus? Er hat sich nicht beschwert, er hat sich nicht beklagt, er hat gesagt, ich war auch so ein armer Wicht. Und Gott hat aus mir etwas gemacht. Und jetzt werden wir sehen, was die Gnade an ihnen tun kann. Und diese Leute, die hier so beschrieben sind, die waren mit David. ein paar Jahre. Und das, was auf ihm war, floss über zu ihnen. Und wenn du dann die Geschichte weiterliest, das wurden Helden. Das wurden tapfere, aufrichtige, willige Menschen, die bereit waren, für Wahrheit zu kämpfen, die bereit waren, ihr Leben hinzulegen. Tapfere Männer, die die Salbung hatten. Helden wurden aus diesen Leuten. Das ist die Kraft der Gnade. Das ist die Kraft der Gnade. Und das ist Gottes Programm, um aus uns Chaoten Helden zu machen. Menschen zu machen, die glaubhaft beweisen, Gott ist heute noch am Werke. Und er verändert Menschen und er rettet Menschen. Und wenn wir das unter uns erleben, und das ist die Aufgabe der Leiterschaft, zu helfen, zu beten, zu raten, zu investieren, dass die Nöte, die unter uns sind, in den Familien, in den Ehen, auf der Arbeit, mit der Firma, all die Nöte, die hier sind, und viele der Nöte sind entstanden durch unsere eigene Schuld, durch unsere eigene Sünde. Oder sind entstanden durch die Sünde anderer und wir haben nicht richtig darauf reagiert. Die Nöte, die unter uns sind, werden durch die Gnade Gottes gelöst. Und dann schauen wir rum und sagen, guck mal, weißt du noch, was das für einer war? Weißt du noch, wie der hier ankam auf Plattenreifen? Weißt du noch, was das für eine Frau war? Was für ein Durcheinander, was für ein Häufchen Elend. Und wir sehen nur noch Helden, wir sehen nur noch Helden. Und dann wissen wir, unsere Gemeinde ist ein Ort der Heilung, ein Ort der Wiederherstellung, ein Ort, das offen ist für jeden Chaoten, der kommen möchte. Und wir sagen, komm doch mal zu uns, komm, lern uns kennen und hör dir an die Geschichten der einzelnen Leute. Wenn wir überzeugt sind, Gott ist unter uns und er macht Menschen stark und neu und fest, dann sind wir motiviert zu evangelisieren. Aber das ist dann nicht ein Evangelisationsprogramm. Leute, geht raus, ladet Leute ein. Wir müssen evangelisieren, wir müssen wachsen. Das ist alles Quatsch. Wenn wir überzeugt sind, dass wir etwas haben, was die Leute da draußen brauchen, dann muss niemand uns antreiben zu sagen, möchtest du kommen? Neulich durch irgendeinen komischen, weiß gar nicht genau, haben sie gar nicht irgendwie gesagt in der Meldung, irgendein Fehler oder der Tankwart hat irgendwie einen verrückten Tag gehabt. Jedenfalls haben sie dann an irgendeiner Tankstelle für 3 Cent den Liter Sprit verkauft. Es dauerte Minuten, da waren Schlangen an der Tankstelle. Warum? Weil jeder hat ein Handy und sagt, weißt du was, hier gibt's Sprit für 3 Cent, kannst du es glauben? Du spinnst doch. Nein, wirklich, ich tank gerade, habe 150 Liter getankt für ein paar Euro. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und innerhalb von Minuten war ein Verkehrschaos. Das ist ein Bild für Gemeinde, die die Gnade hat. Amen. Du musst kommen. Wir haben hier Leute, die sind so kaputt gewesen. Die sind so durcheinander gewesen. Die waren so durch den Wind. Und schau dir an, was Gott getan hat. Gott ist hier unter uns. Und er macht Menschen neu. Die Kraft der Gnade ist sichtbar. Und dann gibt es ein Verkehrschaos in Neuenstadt. Amen. Und Polizei muss Sonntagsdienst machen und den Verkehr regeln. Und irgendwelche Äcker da draußen müssen angemietet werden, um daraus Parkplätze zu machen. Amen. Aber es beginnt damit, dass wir Raum machen für die Gnade. Und dass sie so überfließend sich erweisen kann, dass sie dann hingeht zu jedem, wo Not ist. Und aus Versagern und ausgestoßenen, abgelehnten, frustrierten, abgebrannten Gestalten Helden macht. Halleluja. Das ist die Kraft der Gnade. Wir sehen es im Leben von Paulus. Und hör mal, was er sagt über seinen Sohn Timotheus, von dem er an einer Stelle sagt, du hast mir... Oder er hat mir wie ein Sohn dem Vater am Evangelium gedient. So, Paulus war der Vater und Timotheus war der Sohn. Und der Sohn ehrt den Vater, der Sohn liebt den Vater. Und der Sohn möchte dem Vater gefallen und der Sohn tut, was dem Vater erfreut. Und so hat er gedient aus Freiwilligkeit, nicht aus, du musst mir dienen und ich bin der Mann Gottes und ich befehle dir das jetzt. Sondern weil da eine Liebe war, weil der Vater investiert hat in den Sohn. 2. Timotheus Kapitel 3. Dann sagt er, Paulus über Timotheus: Du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden. Du bist mir in allem gefolgt. Das ist, was er sagen will. Das heißt, diese Liebe, die Paulus hatte zu Jesus und die bereit war, das Leben hinzulegen, diese selbe Liebe kam auf Timotheus. Und Timotheus war bereit, sein Leben hinzulegen. Ein wichtiges geistliches Gesetz ist: Alles pflanzt sich fort nach seiner Art. So steht es gleich in 1. Mose. Alles pflanzt sich fort nach seiner Art. Gnädige Leiter werden gnädige Leiter hervorbringen. Alles pflanzt sich fort und das, was Gott gibt, hat eine Kraft der Multiplikation und des Wachstums. Und darum geht es. Leiterschaft ist nicht dazu da, beklatscht zu werden, sondern Leiterschaft ist dazu da, Menschen freizusetzen, Menschen zu dienen, Menschen in das hineinzubringen, was Gott hat. Und das ist die größte Freude von echter Leiterschaft, wenn sie sieht, wie die nächste Generation, wie sie sie überholt und wie sie gewaltige Siege hat für Gott. So wie David sich freuen konnte über die Siege seiner Helden. Hat sie gesagt, ey, die sind so gesalbt, die sind bald stärker als ich. Und wer guckt dann noch auf mich? Am Ende werden sie noch meine Nachfolger noch mehr ehren als mich. Er war nicht interessiert an so etwas, weil er gesättigt war in Gott und er wusste, ich brauche nicht Fans, ich brauche nicht Anhänger, die mich hochheben, wie bei Asterix, wo die dann ihren König da immer auf dem Schild tragen. Vielen Pastoren gelüstet danach, auf dem Schild getragen zu werden. Aber das ist nicht Gemeinde, das ist nicht das Herz Gottes. Jesus sagt, ich komme, um zu dienen, um mein Leben zu geben. Und er gibt uns ein Beispiel. Und so sollen wir auch dienen. Paulus sagt, die Gesinnung, die in Christus war, die soll in uns allen sein. Philipper 2, habt dieselbe Gesinnung und diese Liebe. Worin besteht die? Wir sollen nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Wir achten nicht andere höher, weil sie bessere Gaben haben als wir, sondern weil sie von Gott wertgeachtet sind. Nicht, weil sie so toll funktionieren in der Gemeinde, sondern weil sie von Gott wertgeachtet sind. Und Leiterschaft streckt sich danach aus. Dieses Herz Gottes wollen wir haben. Und dann weicht das Misstrauen, dann weicht die Angst, dann weicht die Anspannung, dann weicht der fromme Leistungsdruck und der Druck zur Anpassung. All das sind Dinge vom Teufel, die haben in der Gemeinde nichts zu suchen. Überhaupt gar nichts zu suchen. Und in einer solchen Atmosphäre der Gnade, wo wir erleben, wir sind wertvoll, wir sind wichtig, für Gott, aber auch für die anderen, da blühen wir auf, da wachsen wir auf. Und da werden wir mutig und kühn und fangen an zu glauben, ja doch, Gott hat auch mit mir etwas vor und Gott will auch mich in einer stärkeren Weise zum Segen setzen. Weil wir den Herrn erkennen in seiner Demut, in seiner Reinheit, in seiner Wahrhaftigkeit, weil wir gesehen haben, er hat diesen Preis bezahlt aus einem Grund, um den Vater zu erfreuen. Darum wächst das in uns und wir erlauben Gott ein Werk zu tun an unseren Herzen und unsere Motive werden geprüft und gereinigt. Das ist, wovon wir vorhin gelesen haben. Nichts aus Unlauterkeit, nichts aus Habsucht tun. So viel im Reich Gottes wird aus Habsucht getan. Nicht unbedingt Habsucht im Sinne von Verlangen nach Geld, aber Verlangen nach Ehre, verlangen nach Anerkennung. Und wer die Reinheit Christi gesehen hat, sieht die Habsucht im Reich Gottes und sagt: Gott, erbarme dich. Erbarme dich. Offenbare du deine Heiligkeit, dass wir unsere Erbärmlichkeit sehen und dass wir Abstand nehmen von diesen gemeinen Dingen, wo man mit schönen, frommen Worten die Leute ausquetscht und auslutscht und ausnutzt, sondern wo wahrer Dienst getan wird, weil Gott gut ist und weil Gott seine Güte zeigen will. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Paulus sagt, es ist möglich, durch die Kraft des Heiligen Geistes eine andere Gesinnung zu bekommen. Es ist möglich, die Gesinnung Christi zu bekommen. Es ist möglich. Aber ihr Lieben, das ist eine Etage tiefer, als einfach nur zu proklamieren, wir haben den Sinn Christi, wir haben den Sinn Christi, wir haben den Sinn Christi. Und dann machen wir weiter unsere ganzen fleischlichen Spielchen. Es braucht mehr als nur eine Proklamiermaschine zu werden. Es braucht ein tiefes Werk Gottes an unserem Herzen, weil die Motive sitzen im Herzen. Und andere mögen längst durchschaut haben, unsere Motive. Wir sind die Letzten, die es mitbekommen. Wir sind die Letzten, die es sehen. Andere beten flehentlich: Oh Herr, verändere ihn. Öffne ihm die Augen, bitte. Wir sind die Letzten, die es sehen. Es ist Gnade, wenn Gott uns unser Herz zeigt. Und der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der Herzen prüft. Das ist unmittelbar verbunden mit der ganzen Betonung von Gnade. Man kann nicht Gnade verstehen ohne das Werk Gottes an unseren Herzen. Das ist unmöglich. Und das sehen wir bei David, diese starke Betonung von Gnade, weil er ein Werk Gottes in seinem Herzen erlebt hat. Und wir sehen das bei Paulus und den anderen Aposteln. Aber am meisten redet Paulus von diesen Dingen, von der Unwahrhaftigkeit, von den geheimen Tricks, von den Betrügereien, die so im Reiche Gottes stattfinden. Wir hören heute nicht viele Leute, die reden vom Betrug im Reich Gottes, aber Paulus war kein Phantast. Paulus war nicht naiv, ach, die haben ja alle Jesus lieb, ist alles gut. Nein, er sagt, vorsichtig, da sind Betrüger unterwegs. Und lauft nicht jedem hinterher, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. Also da hat er einen Standard gesetzt. Wenn da jemand nicht dienen wollte, wenn jemand sich nicht gedemütigt hat, wenn jemand nicht sein Leben gegeben hat, Paulus sagt, egal wie vollmächtig der predigen kann. Ihr Lieben, ein Dienst und auch eine Gemeinde wird nicht auf Salbung aufgebaut, sondern auf Integrität. Nicht auf Salbung. Salbung ist wichtig für den Dienst, ja. Aber viele werden gesalbt, bevor sie Charakter haben. Und wenn sie dann nicht nachrüsten und alle Konzentration darauf setzen, dass jetzt das Herz in Übereinstimmung kommt mit der Salbung, dann wird diese mächtige Salbung ihnen sogar zum Verhängnis werden. Gesalbt und doch verworfen. Ein Dienst und eine Gemeinde gründet sich nicht auf Salbung. Ihr Lieben, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei. Über fast 34 Jahre. Und ich habe viele Gesalbte gesehen. Teilweise welche, die bekannt waren im ganzen Land. Die mächtige Dinge getan haben für Gott, dessen Name heute kaum noch einer kennt. Die weg sind vom Fenster. Manche von denen nicht immer mehr in einer engen Beziehung mit Gott, nicht mehr in Verbindung mit dem Herrn. So die Salbung bedeutet gar nichts. Saul war auch gesalbt. Aber er hat seinen Geschmack nicht geändert. Er hat nicht gesagt, jetzt muss ich Gott gefallen, ich muss aufhören, mich um mich selbst zu drehen. Sondern er benutzte die Salbung, um sich groß zu machen. Komm, Prophet, und ehre mich vor den Leuten. Das war sein Motiv. Ehre du mich vor, ja, ich habe falsch gemacht, aber okay, jetzt komm und jetzt ehre mich vor den Leuten. Und er benutzte die Kraft Gottes, um sich groß zu machen. Aber Leiterschaft benutzt die Kraft Gottes, um die Gemeinde groß zu machen, um die Gemeinde freizusetzen. Und da sind Pläne, die Gott hat mit jedem Einzelnen. Da sind Berufungen, da sind Aufgaben, da sind Dinge. Und viele von diesen Berufungen und Aufgaben, die Gott in seiner Schublade hat, für einzelne von euch, werden sich nicht im Rahmen von Arche Neuenstadt verwirklichen, sondern in einer anderen Stadt, in einem anderen Ort, an einem anderen Platz. Was für eine furchtbare Weisheit habe ich von Leitern gehört. Oh, es gibt nur eine Vision. Nein, es gibt nicht eine Vision. Wenn die Gemeinde 100 Leute hat, dann gibt es 100 Visionen. Ja, aber zwei Visionen ist Division, ist Teilung, ist Spaltung. Nein, Gott in seiner Weisheit kann die Vision, die er der Leiterschaft gibt für die Gemeinde, in wunderbarer Harmonie zusammenbringen mit der Vision, die Gott Einzelnen in der Gemeinde gibt. Und da müssen wir keine Angst haben. Da müssen wir keine Angst haben. Ja, aber dann macht er sein eigenes Ding und vielleicht Gott ruft ihn irgendwo anders und dann macht er eine andere Gemeinde. Ja, Halleluja. Dann geht er irgendwo hin und macht er sein eigenes Ministry und macht er ein Waisenhaus. Ja, Halleluja. Wo ist denn da die Angst? Wo ist denn da das Problem? Wenn unser Herz an Gott hängt und nicht an der Gemeinde, sind wir froh für jeden, den Gott entkorkt und freisetzt. Und ob der dann hier noch bleibt oder nach Asien geht oder nach St. Pauli geht, das ist doch vollkommen egal, es geht um das Reich Gottes. Aber nur Leiter, die gesättigt sind in Gott, können diese Großzügigkeit haben. Die sagen, ich bin hier der Leiter und ich will hier ein großes Ding machen und ich werde Deutschland schon zeigen. Hallo. So, du siehst, der Fluss der Gnade hängt davon ab, dass die Gnade ein Werk tut an den Herzen der Einzelnen und zuallererst an den Herzen der Leiterschaft. Und wenn Menschen in ihre Berufung kommen, durch die Arbeit und die Hingabe und die Investition der Leiter, ist es ein Segen und nie ein Verlust. Gott hat so viele Pläne, weil so viele Nöte da sind. Und er hat so viele Aufträge und Visionen und will in die verschiedensten Bereiche unserer Gesellschaft, in die verschiedensten Brennpunkte. Er will Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes hineinschicken, damit sie dort Licht sind. Zu den Mafiosis, zu den Prostituierten, zu den Millionären, zu den Politikern, zu den auf der Straße, die Penner, wo auch immer. Gott hat so viele Berufungen, wie es Nöte auf dieser Welt gibt, weil Gott nicht gleichgültig ist. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo wir Gott kennenlernen, wo wir aus unseren Begrenzungen und Ängsten und Verklemmungen herauskommen und wo wir in den Plan Gottes hineinkommen und Frucht bringen für Gott in dieser Welt. Das ist Gemeinde. Es ist ein Ort der Heilung, ein Ort der Vorbereitung und ein Ort der Sendung. Das ist Gemeinde. Und jeder hat einen Platz. Keiner ist nur dazu verurteilt, zu sitzen und irgendwelchen Leitern zu applaudieren. Jeder hat einen Platz. Jeder hat einen Plan. Jeder hat eine Aufgabe. Jeder ist einzigartig. Falls du da Zweifel dran hast, dann wirf einen Blick auf deinen Daumen. Und schau dir das Muster an von deinem Fingerabdruck. Wie viel haben wir jetzt? Gut, 6 Milliarden Menschen. Und kein zweiter hat das, was du hast. Warum hat Gott das gemacht? Ja, das ist fürs Bundeskriminalamt, damit die Arbeit leichter haben. Nein, das ist der handfeste Beweis, immer in Reichweite. Du bist einzigartig. Wenn Gott sich eine Form ausgedacht hat, die es nur einmal gibt unter 6 Milliarden, dann hat er mehr gemacht, als nur sich eine Form ausgedacht. Dann hat er auch noch ein bisschen weiter gedacht. Und Gott hat etwas. Und die charismatische Gemeinde, eines der größten Mängel der charismatischen Gemeinde, die jetzt Auslaufmodell ist und die zu Ende geht, eines der größten Mängel der charismatischen Gemeinde war, dass sie es nicht geschafft hat, Menschen in ihre Berufung zu bringen. Aber dank sei Gott, am Horizont strahlt immer heller die Vision der neutestamentlichen Gemeinde, die sehr unterschiedlich ist von der charismatischen Gemeinde. All die guten Elemente der charismatischen Gemeinde wird sie auch haben. aber sie wird neue Elemente haben. Und eines wird sie haben, sie wird eine dienende und freisetzende Leiterschaft haben, die nur ein Ziel hat, Menschen in den Plan Gottes zu bringen und Gottes Ehre zu vermehren. Amen. So verabschiede dich von dem charismatischen Ding und sei offen für das Neue. Die apostolisch-neutestamentliche Gemeinde ist anders als die charismatische Gemeinde. Und die Zeichen der Krise und des Niedergangs werden immer deutlicher. Und wir müssen einsteigen in das Neue und sagen, Gott, wie hast du dir Gemeinde gedacht? Ich bemühe mich immer, die Bibel zu lesen und frage mich immer, was hatten die damals, wenn ich so Apostelgeschichte lese und die Briefe, dann frage ich immer, was hatten die damals, was wir heute nicht haben? Das ist eine interessante Frage und da gehen dir die Augen auf und du siehst Dinge, die heute kein Mensch betont, die keinen interessieren. Du siehst Dinge dort und du siehst, diese Dinge waren so zentral. Sie hatten eine solche Liebe für Jesus, dass sie Jesus mehr geliebt haben als ihr eigenes Leben. Aber wo findest du heute eine Lehre, die uns vorbereitet zum Märtyrertum? Wo findest du das? Und wenn du das nur erwähnst, dass das notwendig wäre, eine solche Lehre zu entwickeln, dann bist du bekloppt. Wenn wir das predigen, da kommt doch kein Mensch mehr. Von einem Pastor habe ich gehört, seitdem ich nicht mehr über Sünde predige, nur noch die Güte Gottes, seitdem ist die Hütte voll. Ja, voll mit Schwächlingen. Voll mit Leuten, die nie ihr Leben auf die Reihe kriegen. Wer Sünde nicht überwindet, wird nicht in den Segen Gottes kommen können. Durch die Gnade bekommen wir Kraft, nicht nur immer wieder Vergebung zu nehmen, sondern die Kraft, auch der Einladung zur Sünde zu widerstehen. Die Gnade ist erschienen und sie erzieht uns. Sie prägt uns, sie trainiert uns, sie lehrt uns, sie hilft uns, den weltlichen Begierden zu widerstehen. Das ist Gnade. Dank sei Gott für die erste Phase, egal was wir machen, solange wir sagen, Herr, es war falsch, tut mir leid, wir haben Vergebung, Vergebung, Vergebung ohne Ende. Das ist die Babystufe, das ist gut. Aber irgendwann müssen wir entdecken, es gibt mehr als Vergebung ohne Ende. Es gibt eine Gnade vor der Sünde, nicht nach der Sünde. Eine Gnade vor der Sünde, die uns bewahrt, wieder in das nächste Fettnäpfchen hineinzutreten. Halleluja. Und da kommt Reife, da kommt Stabilität, da kommt Belastbarkeit. Und nur wer stabil ist und belastbar ist und nicht mehr abhängig ist von Auf und Abs der Seele und der Gefühle und all dieser Dinge, die Menschen so instabil machen, der kann von Gott wirklich gebraucht werden. Das verstehen wir doch. Wir können nicht jemandem den Schlüssel für die Haustür anvertrauen, der alle 4 Wochen vielleicht auch alle 6 Wochen mal vorbeikommt. Wenn wir, ja, ich fühlte mich so schlecht und mir war nicht nach Gottesdienstbesuch. Einem solchen Menschen werden wir den Schlüssel nicht geben. Weil dann stehen wir 3 Sonntage hier vor verschlossener Tür. So, bevor wir ihm den Schlüssel geben, machen wir sicher, er ist stabil und er kommt, auch wenn es ihm dreckig geht. Und dreckig gehen ist keine Entschuldigung, dass er zu Hause bleibt, sondern der kommt, der überwindet. Der tut Dinge, auch wenn es mal schwer ist. Dann können wir ihm etwas anvertrauen. Und das ist ein ganz simples Beispiel, aber das ist das Grundprinzip von Dienst. Und das sagt Paulus. Wir haben es vorhin gelesen, komm, wir lesen es nochmal. Thessalonicher, Kapitel 2. Wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Da ist ein Prozess davor. Und dann hat Gott gesagt, tauglich. Ich kann ihm etwas anvertrauen. Da ist eine Phase des Trainings. Paulus drückt es an anderer Stelle aus, wo er sagt, dass er berufen wurde und dass er Gnade empfangen hat und für treu erachtet wurde und in den Dienst gestellt wurde. berufen, Gnade empfangen, für treu erachtet und in den Dienst gestellt. Das sind die Phasen. Und wann hat Gott Paulus für treu erachtet? Ist Gott da so im Glauben? Hat er da so im Glauben proklamiert, Paulus ist treu, Paulus ist treu, Paulus ist treu? Sehe ich zwar nicht, aber im Glauben? Nein, Gott hat Paulus für treu erachtet, als Paulus Treue gezeigt hat im Alltag. Da hat er ihn für treu erachtet. Das ist keine Glaubensgeschichte. Wenn Gott sagt, wir sind durch Christus gerecht, das ist eine Glaubensgeschichte. Wenn er all das, was wir da sonst noch so mitbringen, nicht sieht und sagt, ich sehe dich und ich sehe dich in Christus und du bist gerecht und du bist heilig und abgewaschen, das ist eine Glaubenssache. Aber wenn Gott sagt, ich habe Paulus für treu erachtet, dann konnte jeder andere, der das Leben von Paulus auch sehen und sagen, ja, das stimmt, da stimme ich mit überein. Da haben die gesagt, wie, Gott sieht den für treu an? Ich weiß doch, was das für eine Niete ist, auf den ist doch kein Verlass. Ja, Gott ist größer, weißt du. Gott ist kein Fantast, ihr Lieben. Gott kann zwei und zwei zusammenzählen und er ist sehr bodenständig und sehr realistisch. Gnade empfangen. Um für treu erachtet. Das ist eine der Schriftstellen, die ich so liebe, wovon es viele gibt, wo eine interessante Art der Argumentation oder der Beweisführung da ist. Das Wichtigste, worauf es ankommt und worauf der Fokus liegt, wird einfach weggelassen. Gnade empfangen, um für treu erachtet. Was ist denn dazwischen? Die Gnade genutzt jeden Tag. Die Gnade angewandt. Und deswegen wurde er für treu erachtet. Weil er das, was er empfangen hat, genutzt hat. Aber das wird ausgelassen. Gnade empfangen und für treu erachtet. Aber dazwischen sind Jahre von Training. Jahre, wo Treue gelernt wurde. Wo Überwinden gelernt wurde. Treue ist ein anderes Wort für Überwinden und zu meiner Festlegung stehen und tun, was ich versprochen habe, auch wenn es mir im Moment viel kostet. Das ist Treue. Und Gemeinde wird gebaut, wenn wir den Fokus setzen auf Werte. Viele sind auf der Ebene von Lehre und Lehre ist wichtig, aber Lehre hat eigentlich das Ziel, uns Werte groß zu machen. Und wenn wir von dieser Ebene der Lehre eine Etage höher gehen und gehen auf die Ebene der Werte, Wahrhaftigkeit, Treue, Gradlinigkeit, Aufrichtigkeit, Beständigkeit, Leidensbereitschaft, Demut, das sind Werte, auf denen die Gemeinde sich gründet. Und viele spielen rum auf der Lehrebene und fahren mal mit dieser Welle und fahren mal mit der Welle und das ist das Ding für ein paar Jahre und dann ist das irgendwie zu Ende und dann springen sie auf den nächsten Zug auf. Ihr Lieben, wenn wir Christus sehen, dann sehen wir nicht zuerst Lehre und das sage ich als Lehrer, der ich sage, Lehre ist extrem wichtig, aber wir sehen Charakter, wir sehen sein Wesen, wir sehen sein Herz und Lehre dient dazu, diese Qualitäten zu entwickeln, aber es gibt eine Form der Beschäftigung mit Lehre, die hat gar nicht das Ziel, Charakter zu entwickeln. Und das ist sinnlos und überflüssig und Zeitverschwendung. Das brauchen wir nicht. Sondern, wie Paulus sagt, das Endziel aller Unterweisung ist, dass Leute viel Bibelwissen haben. Nein, falsch. Das Endziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. So am Ende kommt das reine Herz. Was haben wir denn, bevor wir das reine Herz haben? Ein gemischtes Herz, wo ein paar gute Strebungen sind und wo ein paar nicht so gute Strebungen sind. Und die Lehre dient dazu, dass Gott ein Werk an den Herzen tut, dass Motive gereinigt werden. Dazu dient Lehre. Lehre ist nicht in sich das Ding, sondern es ist ein Mittel zum Zweck. Und das Ziel derer, die lehren, Und das Ziel derer, die Lehre empfangen, muss sein, wir wollen Werte entwickeln. Wir wollen Charakter entwickeln. Wir wollen Christus ähnlich werden. Seine Demut, seine Freundlichkeit, seine Klarheit, seine Löwennatur, seine Lammesnatur, das soll Gestalt gewinnen in uns. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und wenn Leiter das begriffen haben und in dieser Weise lehren, wird Charakter entwickelt in der Gemeinde. Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit, Mut und Liebe zur Wahrheit. Und eine solche Gemeinde wird stabil werden und wird nicht mehr anfällig sein für jeden Wind der Lehre und für jede neue Masche, die wieder irgendwer sich ausgedacht hat, sondern sie wird unbeirrt auf Christus blicken und wachsen und wachsen und wachsen in Qualität. Viele Christen, wenn du das Wort Wachstum erwähnst, sie denken von 100 auf 200 und von 200 auf 500. Wenn Gott von Wachstum redet, dann redet er von dem Bild Christi. Wir kümmern uns um Qualität und Gott wird sich um Quantität kümmern. So einfach ist das. Und viele heute versuchen sich um Menschen, um Massen zu bemühen, wollen die Hütte voll machen. Und ich sage immer, dieselbe Energie, die du verschwendest, um Leute reinzuziehen, benutzt doch einmal, um den Herrn hier reinzuziehen. Lass uns besorgt sein, dass er kommt. Markus 2, als sie aber hörten, dass er, Jesus, im Hause war, da kamen sie von überall her. Und in solchen Massen, dass sie nicht einmal das Haus sie alle fassen konnte. Und sie waren noch draußen auf dem Hof. Das ist jetzt, was diese Schriftstelle sagt in Markus 2. Wenn er da ist und wenn die hören, dass er im Haus ist. Handy, das geht ganz schnell. Innerhalb von kürzester Zeit sind die da. Und wir brauchen Busparkplätze. Amen. Und die Leute reden von Erweckung und wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Ich sage, wie viele Bücher hast du studiert? Wie viele Dinge hast du gelesen aus Erweckungen der Kirchengeschichte? Was weißt du außer dem Schlagwort Erweckung? Und was hast du studiert? Wie sind Geistesaufbrüche entstanden? Ja, die Leute haben keine Ahnung. Die wissen nur, die Erweckung ist schon um die Ecke. Müssen nur noch ein Transformation-Video anschauen und einen Gebetsabend machen und dann geht's los. Ihr Lieben, das ist so was Unvernünftiges, Törichtes. Das ist so weit weg von der Realität. Für eine Erweckung wurde immer ein Preis bezahlt. Immer ein Preis bezahlt. Und bevor Gott Menschen gebraucht hat für eine Bewegung des Geistes, ob sie lokal war oder national oder sogar international, haben Menschen unter der Führung des Geistes einen hohen Preis bezahlt. Und haben alles verloren. Sie haben alles verloren. Ihren guten Namen, ihren guten Ruf, ihre Anerkennung in der frommen Welt. Sie haben alles verloren. Wir denken irgendwie, ja, Erweckung, da passiert was Großes und alle werden dafür sein und alle sind begeistert. Ihr Lieben, das ist nicht, was die Kirchengeschichte sagt. Als 1900 der Heilige Geist kam in Los Angeles, da kam man nicht zu den großen Mega-Churches und zu den Herren im gut gestylten Anzug. Nichts gegen Anzüge. Es ist nicht schuldhaft, einen Anzug anzuziehen. Das wollte ich damit nicht sagen. Ganz locker bleiben. Ich hatte auch mal so eine Phase. Es ist okay. Er versteht mich, er kann das gut handeln. Die mächtigsten Pastoren der Stadt haben gewarnt vor dem, was da in der Azusa Street passierte. Die mächtigsten Pastoren haben ihren Leuten gesagt, geht da ja nicht hin, geht da ja nicht hin. Ich meine, guckt euch das an, das ist ein halb zerfallenes Gebäude da, halb abgebrannt, diese Lagerhalle. Guck mal, was für ein Palast wir haben. Das kann doch gar nicht Gott sein. Und überhaupt, denkt doch mal nach. Da beten Weiße mit Schwarzen. Das muss doch Beweis genug sein, dass das nicht der Heilige Geist ist. Und die Gemeinde sagt Amen. Ihr Lieben. Und bei der nächsten Bewegung des Geistes wird es wieder genauso sein. Dann geht es um andere Dinge, dann ist es nicht, ja, Weiße beten mit Arabern oder sowas, das ist dann nicht der Skandal, ja. Irgendwas anderes, aber es wird immer etwas sein, was anrüchig ist, was komisch ist. Verstehst du? So, es geht um Echtheit, es geht um Hingabe, es geht um Reinheit, es geht um das Herz. Und es beginnt in Einzelnen und dann geht es weiter. Es ist infektiös. Heiligkeit, Reinheit ist infektiös. Genauso wie Sünde infektiös ist. Lass einen jungen Menschen, der noch einigermaßen normal tickt, zusammen sein mit Chaoten. Du kannst die Uhr danach stellen, wie viele Wochen oder Monate es braucht, bis er genauso verrückt wird wie die. Ich weiß es, ich habe es mitgemacht. Ich habe gesagt, Drogen, niemals, Drogen finde ich blöd. Bloß diese Typen fand ich so irre. Und keine 3 Monate hat mein Vorsatz gehalten, Drogen nehmen ist blöd. Heiligkeit ist ansteckend. Wir wollen ansteckend werden. Wir brauchen Jesus. Wir wollen ein Herz haben für ihn. Wir wollen, dass er in uns wirken kann. Und dann wollen wir ein Herz bekommen für andere. Und wir wollen die Schätze Gottes sehen unter der Chaotenoberfläche. Wie David. David hat nicht gesagt, was, diese Leute, was wollen die hier bei mir? Ich bin König. Ich brauche königliche Leute von edlem Geblüt, die rein sind, die klar sind, die etwas Adeliges an sich haben. Er hat mit dem Auge Gottes hinter den ganzen Durcheinander dieser Leute hat gesehen, das sind Helden, getarnte Helden. Und diese Gemeinde ist voll von getarnten Helden. Und die werden jetzt entdeckt und entkorkt und freigesetzt und gesendet und werden gesegnet sein und werden Frucht bringen. Halleluja, gesegnet sein und Frucht bringen. Halleluja, das ist der Plan Gottes. Ein neues Kapitel für diese Gemeinde. Ein neuer Tag. Das Alte ist vorbei. Schaut nicht mehr zurück. Denkt nicht mehr an das Frühere. Etwas Neues wächst auf. Seht ihr es denn nicht, sagt der Prophet. Und wenn du zurückschaust, siehst du das Neue nicht. Es muss die Seite umgeschlagen werden, es muss ein Schlussstrich gezogen werden, es muss Vergebung her und dann ist fertig und die Sache ist erledigt und wir müssen nicht mehr drüber reden, es ist vorbei, ein neuer Tag der Gnade und das Gute liegt vor uns und wir laden jeden dazu ein, aber wir gehen in das Neue. Halleluja. Halleluja, komm, jetzt stehen wir auf und jetzt beten wir. Vater, wir danken dir für einen Tag der Gnade. Wir danken dir für machtvolle, freisetzende, heilsame, entkorkende, belebende, ermutigende Gnade. Wir rufen Gnade Gottes aus über diesem Haus, über dieser Gemeinde, über jedem, der heute hier ist, auch wenn er Gast von woanders ist. Wir rufen Gnade aus. Wir rufen auch Gnade aus über denen, die in Unreife sich in so fürchterlicher Weise an dieser Gemeinde vergangen haben. Wir sagen, Gnade ist da für Umkehr. Gnade ist da für Erneuerung. Gnade ist da. Wir rufen es in alle Richtungen. Gnade, 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 Gnade Gottes, die neu macht, die freisetzt. Halleluja, deine Gnade ist hier und von deiner Fülle nehmen wir. Wir nehmen Gnade um Gnade. Herr, wir nehmen Gnade für die Leiterschaft. Sie wird wachsen, sie wird stabil werden, sie wird stark werden. Sie wird dich kennen, sie wird überfließen in Hingabe und Liebe und Anbetung und Dankbarkeit dir gegenüber.
und sie wird eine dienende Leiterschaft sein. Sie wird eine freisetzende Leiterschaft sein. Sie wird eine ermutigende Leiterschaft sein. Und nie wieder werden von dieser Kanzel beschämende Worte gesprochen werden, sondern Worte des Lobes, der Ermutigung, der Wertschätzung. Ein neuer Tag, ein Tag der Gnade, ein Tag der Gnade für Arche Neuenstadt.